dass du hier bist. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir, dass du mit deiner Wahrheit unser Leben immer wieder neu ausrichtest und veränderst, Herr. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir erleben, egal, was wir durchmachen auch in diesen Tagen, Gott, danke dir, dass du gute Pläne für unser Leben hast. Amen. Wir erheben dich, wir preisen dich, Herr. Und wir sind hier, weil du uns ziehst hierher. Wir sind hier, weil wir dich lieben. Wir sind hier, weil es uns wichtig ist, Herr, dir zu begegnen. Natürlich auch die Woche hindurch, egal wo wir durchgehen, egal was wir machen. Aber wir haben uns aufgemacht heute, um von dir zu hören. Ein Wort, eine Ermutigung, eine Berührung, ein Gebet, ein Lied, ein freundliches Wort, eine Zurüstung. Ich bete, Herr, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, uns wirklich zu verändern, uns wirklich zu erneuern. Wir brauchen das alles so sehr. Ich brauche Erneuerung, Herr. Ich brauche eine Berührung von dir, Herr. Ich brauche es, Herr. Ich sehne mich danach. Ich kann es nicht konservieren. Ich brauche es heute ganz neu. Ich habe das Empfinden, dass Gott uns ganz neu einfach berühren möchte jetzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche es aber. Ich brauche eine neue Berührung. Ich brauche eine Berührung vom Himmel. Und wenn du eine brauchst, dann ermutige dich. Vielleicht aufzustehen und sagen, Gott, hier stehe ich. Berühre mich einfach. Ich will diesen Gottesdienst nicht einfach an mir vorbeiziehen lassen. Ich lade dich ein. Setz für dich dieses Zeichen. Und sag, Gott, hier bin ich. Heiliger Geist, uns ist es so wichtig, dass du den Raum einnimmst, Herr. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der du Raum hast. Vielleicht sind hier Leute, die sind gelangweilt. Vielleicht sind es hier Leute, die sind distanziert. Vielleicht sind hier Menschen, die sagen, ach, was wird schon dieser Gottesdienst in meinem Leben verändern? Vielleicht. Aber vielleicht sind hier auch Leute voller Erwartung, die gebrochen sind, die sich regelrecht hierher geschleppt haben. Vielleicht schauen wir auf andere Leute und sagen, ach, da ist Hopfen und Malz verloren. Vielleicht schauen Leute auf andere und sagen, ich wünschte, ich wäre mal genauso berührt wie jemand anders. Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass jeder Gottesdienst, jede Veranstaltung ein Ort ist von tiefer Begegnung mit dir. Wir sind hier kein Verein, machen hier auch keine Show. Wir sehnen uns nach dir, nach Leben. Und so bete ich jetzt, Jesus, dass du durch die Reihen gehst, dass du berührst, dass du heilst, dass du veränderst, dass du korrigierst, dass du mit deiner Liebe überschüttest, Herr. Denn deine Liebe ist übernatürlich. Und ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass deine übernatürliche Agape-Liebe, Agape, dass sie jetzt direkt in jedes Herz gegossen wird, wie es im Römer heißt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dass du das jetzt tust. Bitte, Vater. Bereite jetzt die Herzen vorher für dein Wort. Woche für Woche stehen hier Menschen, geben dein Wort weiter, geben sich Mühe, beten, ringen um einzelne Worte. Und ich bete, Herr, dass es nicht unsere Worte sind, sondern deine Worte. Die es nicht kennen, das war ein Sprachengebet und ich möchte es gerne auslegen. Denn das Sprachengebet ist eine Gabe und es gibt auch die Gabe der Auslegung und Gott möchte dein Herz erreichen. Mein Eindruck ist, Gott möchte sagen, mein Kind, ich werbe um dich, ich buhle um dich, ich sehne mich nach dir, ich tu alles, damit du mich hörst, mich siehst, mich spürst. Wir haben gerade gehört, gesungen, Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dir die Augen öffnen. Und wenn du anfängst, mich zu sehen, wirst du anfangen, die Welt anders zu sehen.
Ich bin ein Gott, dem du vertrauen kannst. Ich bin ein Gott, dem du vertrauen kannst. Egal, was um die Welt, um dich herum ist. Ich bin ein Gott, dem du vertrauen kannst.
Vielleicht fragt sich jetzt hier jemand und sagt, Mensch, wie lange sollen wir eigentlich noch so stehen? Ich möchte uns eine Frage stellen heute. Ist es nicht genau das, was wir brauchen? Eine Begegnung einfach mit Gott. Was suchen wir bei Menschen? Was suchen wir beim Lobpreisteam? Was suchen wir bei einem Prediger? Was suchen wir bei einem Moderator, der heute vielleicht das Datum ein bisschen durcheinander gebracht hat? Was suchen wir bei uns? Was suchst du bei Menschen? Die einzige Hoffnung ist Gott. Er ist das Leben. Er ist die Hoffnung. Er ist vertrauenswürdig. Er macht keine Fehler. Amen. Er ist lebendig. Er kann mich transformieren. Er kann mich verändern. Kein Mensch. Er kann es tun. Er kann mich von Sünde befreien. Er ist der, der heilt. Er ist der, der hier ist. Gott. Wir wollen alle unsere Erwartung auf dich werfen. So bete ich jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass du auch den Kindern begegnest, Herr. Wir vergessen sie oft, aber sie suchen auch dich und sie haben eine super Zeit. Da ist es voll da unten, Herr. Und sie wollen dir begegnen. Und so bitte ich dich jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass die Zeit, wo wir hier sind, ein Gottesdienst ist, wo wir einfach dir begegnen, klein, groß. Und dass du redest, dass du heilst, dass du wiederherstellst und dass du in uns Glauben freisetzt, in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, gebt Jesus einfach nochmal einen Applaus. Amen. Amen. Ihr dürft euch gern setzen. Ihr dürft euch setzen. Stellt euch vor, ihr kommt in einen Raum und in diesem Raum ist kein lauter, kein Fernseher, da ist keine laute Musik, da ist kein lautes Radio oder irgendeine großartige, große Beschallung, da ist nichts äußerlich, da ist gar nichts, aber du bist in diesem Raum und du fühlst, du hast das Gefühl, das ist der lauteste Raum, den es überhaupt gibt. Das zerreißt einen regelrecht. Ihr Lieben, der lauteste Raum oder die lautesten Räume sind keine Rockkonzerte. Ich war noch nie auf einem Rockkonzert und ich werde auch nie in einem Rockkonzert sein. Weil Rock ist jetzt nicht so meine Musik. I'm so sorry, ich weiß, Samuel. Aber Rockkonzerte können schon mächtig laut sein, oder? Oh yeah. Oh yeah. So, und oder der lauteste Raum ist nicht an einer Baustelle, wo du nebendran wohnst. Der lauteste Raum ist nicht die Küche, wenn drei Kinder gerade durcheinander leben. Reden, nicht leben. Leben auch, aber reden. Ihr Lieben, der lauteste Raum ist zwischen diesem Ohr und diesem Ohr ist unser Kopf. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Warum ist mein Kopf so laut? Warum ist mein Kopf so laut? Und vielleicht kennst du das, du legst dich ins Bett abends, du machst alles aus, das Licht aus und plötzlich fängt es an, laut zu werden. In deinem Kopf. Warum habe ich das ausgegeben? Warum habe ich wieder bei Amazon geklickt? Warum habe ich mir wieder eine neue Gitarre gekauft und 5.000 Euro ausgegeben, ne Samuel? Warum habe ich dies und das und jenes gesagt? Warum habe ich das getan? Die Woche habe ich mich mit jemandem unterhalten und gesagt, warum habe ich nur dies und das und jenes gesagt? Ich habe das Empfinden, dass ich die Beziehung kaputt gemacht habe durch die Dinge, die ich gesagt habe. Was muss ich morgen erledigen? Warum hat mein Chef so komisch geguckt? Habe ich die Tür abgeschlossen? Habe ich den Herd ausgemacht? Warum habe ich diesen und jenen Satz gesagt? Warum? Warum? Kennt das jemand? Hallo? Warum ist es in unserem Kopf so laut? Es ist manchmal richtig laut. Ist es in deinem Kopf manchmal laut? Ja. Gut, dann predigt zu uns allen heute. Jemand hat einen Versuch unternommen, den Verstand zur Ruhe zu bringen. Und er vergleicht es so, den Verstand zur Ruhe zu bringen, ist wie wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst und versuchst, ihn in deinen Händen festzuhalten. So fühlt sich das manchmal an, den Verstand, den Kopf zur Ruhe zu bringen. Und dieserjenige, der David Murray das Buch Reset geschrieben hat, sagt, er hat jahrelang probiert, seinen Verstand zur Ruhe zu bringen. Und er sagt von sich, im Nachgang sagt er, ich habe eigentlich geschafft, in meinem Verstand nur 10%, eigentlich in mein ganzes Leben nur 10% Frieden reinzubringen. Und er hat Höchstleistung betrieben. Ihr Lieben, die tolle Botschaft ist, Gott bietet uns mehr an als 10%. Gott bietet uns 100%igen Frieden an. Amen. Schauen, Philipper 4, Vers 7 sehen wir gleich einen Text. Und bevor wir zur Lösung gehen, möchte ich eine Diagnose hier mit uns einfach machen. Philipper 4, 6 bis 9 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt bei mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen. Schau mal, dieser Text hier, der klingt vielleicht so schön, aber wo schreibt Paulus diesen Text? In einem Gefängnis. Wie kann ein Mensch, der gerade sich in einem Gefängnis befindet, wie kann jemand sowas schreiben? Der muss doch eine regelrechte Offenbarung haben. Der Mann, der hier über Frieden spricht, hat gerade selbst einen Grund zur Unruhe. David Murray, von dem ich gerade schon, den ich gerade erwähnt habe, beschreibt in seinem Buch unser Innenleben als eine Art Orchester. Er sagt aber, es ist allerdings kein schönes Orchester. Ein großes, grelles Orchester von friedensstörenden, seelenzermürbenden Becken, sagt er. Und er beschreibt die vier Instrumente der Unruhe. Und ich möchte am Ende der Predigt ein bisschen noch mehr darauf eingehen. Aber er schreibt von den Schuldgefühlbecken. Bam, warum hast du das nur getan? Warum hast du das nur gesagt? Oder er spricht von der Angsttriangel. Was wäre, wenn? Es klingelt immer, also gedanklich. Oder die Erwartungspauke. Oder die Medienzimbel. Er sagt, es gibt eine Studie, die sagt, dass der Mensch pro Tag, pro Person täglich 15,5 Stunden Medien konsumiert. Ihr sagt, wow. Also, mein Handy sagt mir regelmäßig, wie viel Zeit ich so Bildschirmzeit verbringe. Das ist schon mächtig. Und er sagt, der Mensch konsumiert täglich 74 Gigabyte an Daten. Das ist so, als wäre jemand, der trainiert, der geht ins Fitnessstudio und sagt, 3 Sekunden Bizeps, 3 Sekunden Beine, 3 Sekunden was weiß ich was und immer die ganze Zeit. Und irgendwann sagt der Körper, hallo, stopp, ich kann nicht mehr. Und genauso, und das tun wir leider mit unserem Gehirn. Wir überstrapazieren unser Gehirn und dann lesen wir so wunderschöne Verse wie Psalm 46, Vers 10. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Also die große Frage ist, wie um alles in der Welt soll ich bei diesem Terror in meinem Kopf, wie soll ich da still sein? Ich muss noch am Haus was machen, ich muss die Rechnung bezahlen, ich muss noch dies, ich muss noch Jesus. Und die Bibel sagt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ihr Lieben, das, was wir für ein Problem haben, ist es nicht nur ein Lifestyle-Problem, sondern es ist ein Problem vom geistlichen Kampf. Seid ihr mit mir? Guck mal, 2. Korinther 10, 3 bis 5 heißt es, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Starker Vers, oder? Dein Problem für deine Gedanken sind nicht nur gewisse Übungen, sondern du musst die geistlichen Prinzipien verstehen. Und wir leben in einem geistlichen Kampf. Ist dir das bewusst? Wir leben in einem geistlichen Kampf. Nun, was ist eine Festung? Was ist eine Festung? Rick Warren erklärt, eine Festung ist ein mentaler Block. Eine Festung ist ein mentaler Block. Vorstellungen und Argumente, guck mal, die gegen die Erkenntnis Gottes aufgestellt werden. Festungen sind Dinge, die gegen Gottes Wort, gegen Gottes Wahrheit regelrecht aufgestellt worden und sagen, Gott, das, was du sagst, ist eins, aber das, was ich glaube und lebe und liebe, ist das andere. Eine Festung kann eine Weltanschauung sein, aber eine Festung kann auch eine persönliche Haltung sein. Sorgen, Angst kann eine Festung sein. Schuld, Groll, Unsicherheit. Seid ihr mit mir? Seid ihr da? Ihr seid so still. All das sind Festungen. Und wenn du neu im Glaubensgeschäft bist oder das Ganze gerade kennenlernst, dann schaust du vielleicht auf die Leute und sagst, ja, aber die sind alle weiter. In manchen Dingen schon. Aber du wirst dich wundern, dass manche Leute jahrelang mit Festungen leben und sie nicht überwinden. All das sollen wir aber überwinden, können wir überwinden, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen. Amen. Puh, schauen wir mal an, was jetzt weiterkommt. Rick Warren sagte, wie bringe ich meinen Verstand dazu, mir zu gehorchen? Mein Verstand ist oft ungehorsam. Er ist oft rebellisch. Kennst du das? Dein Verstand ist oft manchmal... Er will eine andere Richtung. Wenn ich nachdenken will, will er wandern. Wenn ich beten will, wollen meine Gedanken davon schweben. Das geht uns allen so. Das griechische Wort gefangen nehmen, eichmalotizo, ich weiß, ich habe es falsch ausgesprochen, dieses Wort gefangen nehmen bedeutet kontrollieren, erobern und unterwerfen. Jemand sagt, meine Gedanken, die Welt meiner Gedanken ist ein gefährlicher Ort. Den will ich nicht betreten. Damit will ich nicht konfrontiert sein. Was für eine Ehrlichkeit. Auch die Wissenschaft hat schon längst erkannt, wie wichtig es ist, auf die Gedanken zu achten. Dr. Carolyn Leaf hat das Buch Switch on Your Brain, hat sie geschrieben. Und sie sagt, also schalt dein Gehirn ein. 5 bis 16 Minuten täglich fokussierte Erfassung von Gedanken verändern die Gehirnbindungen im Frontallappen. Und jetzt passt auf, was sie sagt. Wir sind für Liebe programmiert und lernen dann ängstlich zu sein. Wir sind für Liebe programmiert und von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, lernen wir, mit der Angst umzugehen. Schau dir ein kleines Kind an, ein Baby. Eine Geburt für ein Baby ist traumatisch. Die kommt aus dieser wohligen Atmosphäre und kommt jetzt in die böse, böse Welt. Ja? Und natürlich versucht man das Kind dann jetzt dafür da zu sein, aber dieses Baby muss jetzt mit Angst, mit Kälte, mit Distanz sind Mama und Papa da, kriege ich Essen. Und es zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Du bist eigentlich für Liebe programmiert, aber du lernst durch diese Welt Angst, Sorgen dir zu machen, dass du alleine bist. Und das ist keine New Age Philosophie, ihr Lieben. Das ist Neurowissenschaft. Und die Wissenschaftler sind manchmal viel weiter als wir Christen. Nicht in allen Dingen. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, weiß schon die Bibel schon von Anfang an, die Bibel ist schlauer als die Wissenschaft. Sie versteht den Menschen viel besser als die Wissenschaft. Amen. Schaut Jesaja 41, Vers 10, lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das ist nicht Neues Testament, das ist Altes Testament. Das ist dieser verstaubte Teil in deiner Bibel, den du ab und zu mal öffnest. Und wenn du den öffnest, sagst du, da ist ja nur Mord und Totschlag. Das steht schon dort, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Der Text in Philippa, Paulus gibt uns nicht einfach ein paar Ideen, er gibt uns praktische Schritte, wie wir den Lärm leiser drehen können. Möchtest du auch den Lärm in deinen Gedanken leiser drehen manchmal? Einige nicken, andere schweigen. Die 4 praktischen Dinge sind Paulus sagt, und wir schauen uns gleich die Details an, bete über alles, empfange den Frieden, wähle deine Gedanken und setze es um. Fangen wir an, das erste, bete über alles, statt dich über alles Sorgen zu machen. Schau, Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, was steht dort? In welchen Dingen? In allen Dingen. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nicht nur in gewählten Dingen, nicht nur in ein paar Dingen, in allen Dingen. Es geht um alles. Nicht, wenn es wirklich ernst wird. Es gibt so einen Spruch, Not lehrt beten. Kennst du das? Aber warum muss die Not uns immer nur beten lernen? Können wir nicht schon vorher beten lernen? Die Not muss uns nicht beten lernen. Gott lehrt uns das Beten. Er möchte uns damit reinnehmen. Jemand sagte, wenn du so viel beten würdest, wie du dich sorgst, hättest du viel weniger, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Autsch. Und es meint ein fortlaufendes Gespräch. Man hat herausgefunden, der Mensch hat durchschnittlich 150 Worte pro Minute. Ich kenne Leute, die haben 1500. Aber wir reden jetzt von Durchschnitt. Okay? Diese Leute heben das ganz schön nach oben. Manche haben nur zwei. Hallo und tschüss. So, gibt es auch so Leute. Verrückt, also ich war jetzt, wir haben uns unsere Eltern besucht. Wir drei Jungs, die Mädels sind zu Hause geblieben, weil sie krank wurden. Und meine Mutter hat gesagt, es ist erstaunlich, wir leben seit Jahrzehnten hier an diesem Ort. Und diese Nachbarn dort drüben sagen nur Hallo und Tschüss. Hallo. Und immer natürlich freundlich bleiben. Dadurch transportiert man ja natürlich auch, ne, man, aber dann natürlich Tschüss. Aber der Verstand, ihr Lieben, mit den Worten können wir im Durchschnitt 150 Worte pro Minute, aber der Verstand macht, hat man herausgefunden, 350 Worte. Das heißt, wir können, während wir reden, auch denken und mit Gott reden. Hast du schon mal probiert? Gebet im Alltag, in der Besprechung, im Stau kann man besonders gut mit Gott reden. Manchmal sollte man auch mit Gott reden, bevor man mit der Familie redet oder mit, ich führe es jetzt nicht weiter aus. Oder man liegt nachts wach und dann kannst du mit Gott reden. Du kannst mit Gott sprechen. Und Paulus gibt uns in diesem Vers nicht nur, dass wir reden sollen, er gibt uns einen der wichtigsten Schlüssel für das Gespräch. Er sagt nämlich das entscheidende Wort mit Danksagung. Denn es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur rede oder ob ich das mit Danksagung, mit Dank verknüpfe. Seid ihr mit mir? Denn Dankbarkeit, ihr Lieben, verändert die Atmosphäre im Kopf. Dankbarkeit verändert nicht die Atmosphäre um mich herum, Dankbarkeit verändert die Atmosphäre in mir. Und du kannst ein dankbarer Mensch werden, auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind. Guck mal, wie die Speichen eines Rades, die immer zum Mittelpunkt zeigen, so ordnet sich unser chaotisches Leben manchmal durch Dankbarkeit und zeigt immer wieder auf Jesus. Möchtest du ein dankbarer Mensch sein? Dann fang an, nicht nur zu reden, sondern dankbar zu sein. Das nächste, was hier in dem Vers heißt, empfange den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Schaut Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Hier sind zwei Schlüsselworte drin, Sinne und bewahren. Denn Gott gibt dir einen Frieden, den du nicht verstehen kannst, aber er ist trotzdem real. Du verstehst ihn nicht, aber er ist real. Und die Leute sagen, wie kannst du nur so in so einem Frieden sein? Und dann sagst du, weißt du, das ist Realität. Das bilde ich mir nicht ein. Warum? Weil Gott in meinem Leben mir hilft und mir Kraft dafür gibt. Und das griechische Wort für bewahren kommt aus dem Militär. Das ist ein militärischer Begriff. Und ich habe euch hier so ein Schaubild mal gemacht hier. Und zwar, Gottes Frieden stellt sich wie ein Soldat vor dein Herz und dein Verstand und sagt zu dem Gehorsam, zur Angst und zu den Grübeleien, halt, du kommst hier nicht rein. Das sagt Gott. Du kommst hier nicht rein. Wenn wir durch Gebet, wenn wir Dankbarkeit, wenn wir uns nach Gott ausstrecken, kommt Gott und er wird es bewahren in uns. Er ist wie ein Soldat. Er stellt sich davor und sagt, stopp, Sorge, hier ist kein Raum für dich. Angst, nein, hier herrsche ich. Grübelein, nein, hat hier keinen Raum. Natürlich passiert das nicht alles einfach so automatisch, dass wir einfach da liegen und sagen, und es wird. Aber hier ist eine Verheißung, die Gott uns sagt, wenn du dich nach mir ausstreckst, wenn du das tust, werde ich dich bewahren. Amen. Glauben wir das oder nicht? Hallo? Das ist das Wort Gottes. Und ob du das gerade fühlst oder nicht, sorry, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist nicht das, was du gerade fühlst. Der Maßstab ist nicht, was du alles so denkst. Der Maßstab ist nicht, welche Meinungen du über die Dinge hast. Der Maßstab ist Gottes Wort und er sagt, ich werde dich bewahren. Ich werde mich schützen vor dich stellen und ich werde zur Sorge sagen, stopp mal, ich bin hier, dieser junge Mann, dieser junge Kerl, dieser junge Pastor, dieser, der ist so voll mit mir. Du hast hier keinen Platz, Kollege. Da ist die Tür, du kommst hier nicht rein. Aber der Schlüssel ist, ich muss ja erstmal voll sein mit etwas, damit das andere keinen Raum bekommt. Wir sind oft voll mit Sorgen, mit Ängsten, mit Grübeleien. Wir sagen, Gott, wo passt du denn hier noch irgendwie rein? Seid ihr mit mir? Hey, das ist die Wahrheit. Noch einmal, manche Leute haben Groll. Die haben das und das gemacht. Die haben das und das gesagt. Ja, ich sehe, wovon du voll bist. Aber wenn du dich voll machen würdest mit dem Herrn, würde Gott dir helfen und sagen, stopp, Groll hat hier in meinem Leben nichts verloren. Die Amerikaner sagen, that's true. Na mal. That's the way it is. Denn der wahre Frieden, ihr Lieben, ist nicht, ich lese ein nettes Buch, ich wende eine Strategie hier an. Der wahre Frieden, ihr Lieben, ist Beziehung. Friede ist eine Beziehung zu Jesus Christus und Freundschaft mit Gott. Friede bedeutet zu wissen, dass Gott mich niemals aufhört zu lieben, egal was ich tue. Bedeutet nicht, dass egal ist, was ich tue. Aber wenn ich es tue, liebt er mich trotzdem. Amen. Wenn ich es tue, liebt er mich. Was habe ich schon für Mist verbrochen? Wir waren jetzt bei meinen Eltern und meine Kinder haben so Fotos angeschaut, die Jungs mit Mama und Oma und Opa. Und da gab es so manche Geschichten, die dann hochkamen. Und dann manchmal so, was war amüsant. Die gucken mich an und sagen, Papa, das hätten wir von dir nie gedacht. Nein, darüber spreche ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht Inhalt meiner Predigt. Aber es ist so lustig, wie das ein oder andere Kind sagt, jetzt weiß ich, warum ich so bin. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Friede heißt zu wissen, dass Gott mich niemals allein lassen wird, egal was passiert. Und dann das Dritte, Paulus sagt, wähle aktiv, worüber du nachdenkst. Und das ist jetzt der wichtigste Part. Denn wenn du sagst, es wird schon, dann wird genau das, worüber du nachdenkst. Vers 8 heißt es, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Wow. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, eine der wichtigsten Wahrheiten für geistliches Leben, du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Nicht der Leiter, der dich verletzt hat. Die Mutter, die dich enttäuscht hat. Der Vater, der dich nicht gesehen hat. Die Kinder, die dich verlassen. Du hast die Wahl. Paulus sagt, denk darüber nach. Und nicht über das, was dich kaputt macht. Denk über die Dinge nach. Hier steht's. Das ist also ich sag mal so. Wir haben jetzt Hausaufgaben für die nächsten 100 Jahre. Amen. Tschüss. Hey, wir haben alles. Wir wissen es. Jetzt wissen wir es. Spätestens jetzt. Ich möchte euch drei Prinzipien für den Verstand weitergeben. Drei Prinzipien für den Verstand. Das erste ist, glaube nicht alles, was du denkst. Nur weil du etwas denkst, macht es das nicht wahr. Jetzt könnte ich ein schönes Amen verdrehen. Oh, danke. Halleluja. Guck mal, die Welt, Satan und unser eigenes Herz flüstern uns Lügen ein. Immer wieder. Das zweite Prinzip ist, schütze deinen Verstand vor Müll. Geistlichen Wahrheiten rein, allen Müll raus. Schütze deinen Verstand vor Müll. Das dritte Prinzip ist, widerstehe nicht nur, ersetze. Widerstehe nicht nur, ersetze. Ersetze die Lügen, ersetze die Angst mit der Wahrheit. Was du nur bekämpfst, guck mal, was du nur bekämpfst, bleibt bestehen. Wechsel den Kanal. Fang an, der Wahrheit zuzuhören. Fang an, dich mit Menschen zu sammeln, Menschen zuzuhören, die nicht voller Groll sind, die nicht verbittert sind. Wir haben erlebt in unserer Gemeinde in Hannover, dass ein Hauskreis eine ganze Spaltung in einer Gemeinde mit massiv verursacht hat. Und das Schlimme war, wir waren in diesem Hauskreis. Und als die Leute anfingen, negativ und Gift und und kennst du das so? So richtig, haben Sarah und ich, wir haben es konfrontiert. Wir haben gesagt, Leute, so nicht. So nicht. Die wollten es nicht hören. Wir haben gesagt, hey Leute, lasst uns beten. Und dann sagt man uns, langjährige Christen sagen, mit Beten haben wir es auch schon probiert. Funktioniert doch nicht. Die Leiter ändern sich ja eh nicht. Und dann haben wir zwei gesagt, Leute, so nicht. Wir sind raus. Und eines der wichtigsten Prinzipien, die wir gelernt haben im Gemeindeleben ist, wenn Menschen anfangen, Gift und Galle zu spucken, wenn Menschen anfangen, nur noch negativ zu sein, sind wir raus. Warum? Weil dieses Gift verunreinigt meine Gedanken. Und das will ich nicht. Und was du darüber denkst, interessiert mich da nicht. Das ist mir egal. Denn ich will mich mit Menschen und mit Christen umgeben, die die Dinge geistlich anfangen zu beurteilen und nicht nur menschlich, aus Verletzung heraus. Diese drei Prinzipien nochmal. Glaube nicht alles, was du denkst, schütze deinen Verstand vom Müll und widerstehe nicht nur, sondern ersetze. Fokussiere neu mit etwas Besserem. Okay? Guck mal, wenn ein Kind sagt, hey, wenn ein Kind zum Beispiel zu Süßigkeiten greift und es ständig darf, dann sagst du ja auch nicht immer nur, hey, nein, das sollst du nicht und bla, 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 bla. Sondern du versuchst, das Kind zu lenken zu etwas Besserem. Jemand schreibt, wenn dein Kind ständig zur Keksdose greift, dann geh mit dem Kind nach draußen auf den Spielplatz. Es hört auf, nach den Keksen in diesem Moment zu fragen. Das ist ein interessantes Prinzip. Fokussiere dich auf neue Dinge, auf andere Dinge. Denke über das nach, was wahr ist über Gott. Amen. Das vierte Prinzip in unserem Text ist, setze es in die Praxis um. Vers 9, schaut mal hier. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt bei mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Paulus sagt nicht, denkt darüber nach. Er sagt, tu es. Guck mal, was ich auch spannend finde, Paulus sagt, was ihr bei mir gesehen habt, das tut. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, Vorbilder im Herrn, dass die Leute gute Beispiele haben, oder? Und nicht Beispiele, die das Handtuch sofort schmeißen, anfangen Gift und Galle zu spucken, anfangen negativ immer nur zu sein, sondern wir brauchen Beispiele, die genau das, was Paulus hier geschrieben hat, die wirklich Reich Gottes Denken haben. Amen. Aber Paulus sagt, es reicht nicht, diese Beispiele zu haben. Paulus sagt, tu es. Setz es um. Und es ist mehr als positives Denken. Jemand schreibt, es reicht nicht, nur positive Gedanken zu haben. Ich habe es versucht. Es hat nicht funktioniert. Wir müssen schädliche Gedanken mit dem Wort Gottes, mit Gebet und mit Lobpreis bekämpfen. Wow. Hört euch die Predigt von Sarah an zu denken. Wie heißt nochmal die Predigt? Weißt du es noch? Zufällig schon lange her, wo sie über positives Denken gesprochen hat. Geniale Predigt. Und das ist eine Lüge, dass nur das positive Denken uns verändert. Es ist Gott, der unser Denken verändert. Aber verknüpft mit einer Beziehung, durch Gottes Wort, durch Gebet und durch Lobpreis. Lobpreis ist eine geistliche Waffe. In Lobpreis kann ich mich entscheiden, bleibe ich oder bleibe ich hey. Bleibe ich bei mir oder komme ich zu ihm? Schaue ich auf mich, auf meine Umstände oder schaue ich auf ihn? Meine Umstände müssen sich vielleicht nicht verändern. Verändern sich vielleicht nicht. Aber ich schaue auch auf ihn. Warum? Weil er sich auch nicht verändert. Und durch das Schauen auf ihn kann es sein, dass ich meine Umstände, aber in erster Instanz, dass ich mich verändere. Amen. Abschließend möchte ich noch ein paar weitere Gedanken weitergeben. Ich habe ja gesagt, dieses Orchester in uns. Und David Murray in seinem Buch beschreibt das Schuldbecken. Er sagt, wir müssen dieses Schuldbecken zum Schweigen bringen. Und wie geschieht das? Nicht indem ich sage, schweig, sondern indem ich zum Kreuz gehe und mir bewusst mache, dass Jesus mit seinem Blut für mich bezahlt hat. Amen. Dass sein Blut mich reingewaschen hat. Und indem ich auf das Blut, auf Jesus schaue, fängt an, die Schuld an zu schweigen. Amen. Dann spricht er von die Angstdrehangel zum Schweigen bringen. Und er sagt, der Schlüssel ist die Vaterschaft Gottes. Der Schlüssel ist die Vaterschaft. Die Vaterschaft Gottes, sagt er, kann die Lautstärke der Angst auf Null drehen. Halleluja! Auf Null! Auf Null! Es ist seine Vaterschaft. Er weiß, er sorgt sich und er wird für deine Bedürfnisse sorgen. Und dann sagt er, schalte deine Was wäre, wenn am Vogelhäuschen stumm. Und dann sagt er, dreh dich um zu den Vögeln. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und doch sorgt Gott für sie. Das ist ein Gedanke, den ich von klein auf in mein Herz gepflanzt habe, bekommen durch ein Hörspiel mit einem kleinen Vögelchen. Das war süß. Und als meine Kinder geboren wurden, habe ich es ihnen immer vorgespielt. Und ich lag daneben und dachte, ach herrlich. Schön mal wieder, dass es legitim ist, solche Dinge zu hören. Mach dir keine Sorgen. Schau dir die Vögel an. Er sorgt für sie. Er sorgt für sie. Und wenn er für sie sorgt, dann hey, umso mehr für mich. Denn mein Vater hat alles im Griff. Und dann spricht er von die Erwartungspauke zum Schweigen bringen. Und dann bringt er einen sehr interessanten Vergleich. Erinnert euch, wie Jesus unter Leuten saß und jemand kommt rein und wäscht ihm mit Öl die Füße. Und alle regen sich auf. Und dann sagt Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Punkt. Sie hat einfach getan, was sie konnte. Wir denken, wir müssen immer mehr machen. Und hier noch mehr. Und da. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte. Punkt. Häng dir diesen Vers an deinen Kühlschrank und schau den immer wieder an. Sie hat getan, was sie konnte. Punkt. Ich tue das, was ich kann und Gott tut den Rest. Ich will nicht in Leistungsdenken, in Leistungsdruck. Oh, und wir haben zum Thema Leistung eine massive Herausforderung in unseren christlichen Welten. Und dem entgegen sagt Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Und ich tue den Rest. Amen. Und dann die Medienzimbel. Er sagt, bringe sie zum Schweigen, indem du dich nicht verfügbar machst. Wir waren die Woche im Urlaub mit den Jungs. Leute schreiben mir, ah, hier und dies und jenes. Und bewusst zu sagen, nein, ich reagiere da jetzt nicht drauf. Schweigen. Ich habe Pause. Ich darf auch Pause haben. Du darfst auch Pause haben. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es, Pastor zu sein. Nicht alles liebe ich daran. Aber unterm Strich steht da, danke Gott. Aber ich muss auch lernen, still zu sein. Amen. Das ist Hygiene. Dafür sorgt nicht ihr, dafür sorg ich. Und ich sorg's nicht bei dir, sondern du. Und dann, guck mal, Psalm 131, Vers 2. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Meine Seele kommt zur Ruhe. Meine Gedanken, mein Kopf hört auf, laut zu sein, laut zu werden. David hat das gesagt. König David, der Krieger, der Mann, der die Riesen besiegt hat, und er sagte, meine Seele ist wie ein gestilltes Kind. Rainer Harte hat gesagt, einer, der über Gebet viel schreibt, er sagt, behandeln Sie Ihre Gedanken wie Schiffe, die auf einem Fluss vorüberziehen. Sie kommen und gehen, aber sie selbst bleiben still vor Gott. Sie kommen und gehen, aber ich bleibe in dem Herrn still. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Gottes Gedanken über dich, das ist so das Letzte, was ich euch mitgeben möchte. Jemand sagt, der gute Hirte hat gesagt, er wird dich leiten und führen. Er hat ein besseres Angebot als deine Sorgen, seine Versorgung und seinen Frieden. Amen. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Halleluja. Das ist Gott, der das wirken möchte in uns. Dein Kopf mag laut sein, aber Gottes Stimme ist stärker. Amen. Dein Kopf mag manchmal laut sein, aber Gottes Stimme ist stärker. Nicht, weil sie lauter schreit, sondern weil sie in die Stille spricht. Und alles, was sie sagt, ist Frieden, Frieden, Frieden. Amen. Frieden, Frieden. Lass uns die Augen zumachen. Vielleicht sind hier, Gott, Leute, wo der Kopf sehr laut ist gerade. Die Gedanken schwirren, Sorgen haben sich breit gemacht, Ängste, Verletzungen, Enttäuschungen. Vielleicht auch hier Leute, die gerade auch die Predigt online anschauen oder anhören. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass diese Gedanken, die laut sind, dass wir sie jetzt bei dir abgeben. Und danke, dass du nicht schreist. Danke, dass du in die Stille hineinsprichst. Und ich habe so den Eindruck, das Empfinden, dass wir jetzt eine Zeit, ein paar Minuten nehmen möchten. Wir haben oben eine Gebetsecke, da können Leute hingehen, wenn du sagst, ich möchte da Dinge abgeben. Wir haben Leute im Ministry-Team, die stehen da hinten, vielleicht auch hier vorne. Und wir wollen jetzt einfach ein Lied singen und dass du sagst, ich möchte das, was so laut ist, ich möchte es einfach jetzt ablegen bei Gott. Du musst nicht darüber sprechen. Du kannst sagen, ich möchte einfach das, was laut ist in meinem Leben, bei Gott ablegen. Du kannst es erwähnen. Und dann können die Leute gezielt reinbeten. Lass uns mal einen Augenblick nehmen. Vielleicht kommt das Ministry-Team, stellt sich mal hin. Und ich möchte euch wirklich ermutigen. Bringe das, was laut ist, zu Gott.